Radio M im Gespräch.
Mit 17 hat man noch Träume. So beginnt ein alter Schlager. Mein heutiger Gast hatte mit 17 Jahren erstmal ausgeträumt. Denn da landete er für 5 Jahre im Jugendgefängnis. Damals hat er sich selbst zu den Skinheads gezählt. Er war in der rechten Szene zu Hause, ständig von falschen Freunden, Alkohol und Gewalt umgeben. Ins Gefängnis kam er, weil er zusammen mit einem Freund den 44-jährigen Peter Deutschmann so schwer verprügelt hat, dass der später vermutlich an den Folgen dieser Verletzungen gestorben ist. Heute ist Johannes Kneifel 30 Jahre alt, er lebt in der Nähe von Berlin und ist angehender Pastor. Darf ausgerechnet so einer Pastor werden? Und wie geht man mit dieser schweren Schuld um? Darüber unterhalte ich mich heute bei Radio M im Gespräch mit Johannes Kneifel. Mein Name ist Kerstin Mühlmann. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Herr Kneifel, Sie waren erst 13 Jahre alt, als Sie in der rechten Szene gelandet sind. Was fanden Sie da so attraktiv?
Ich kam aus einem Kontext, Familie und so, was für mich sehr schambesetzt war. Und dieser Stolz darauf, deutsch zu sein, stolz darauf, weiß zu sein. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass mir Leute da die Möglichkeit gegeben haben, auf irgendwas stolz zu sein. Da hatte ich irgendwie ein wahnsinniges Defizit. Dann waren meine bisherigen Erfahrungen mit Ausländern grundsätzlich negativ. Und viele Sachen am Nationalsozialismus habe ich da positiv empfunden. Also dass es halt damals starke Führer gab, die Probleme einfach gelöst haben.
Aber mit 13, 14, 15, da redet man doch auch in der Schule ständig über diese Themen. Man sucht sich Vorbilder. Wie war das bei Ihnen?
Die Lehrer in der Schule haben mir nicht vermitteln können, was das Tolle an Demokratie ist. Mir sind auch keine Christen begegnet, die für mich positive Beispiele waren. Also die einzigen Leute, die für mich wirklich glaubwürdige Vorbilder waren, das waren die Leute in der rechten Szene.
Sie selbst haben Probleme damals vor allem mit Alkohol und mit Gewalt gelöst. Warum haben Sie Peter Deutschmann überhaupt angegriffen?
Also wir haben davon gesprochen, dass wir ihm einen Denkzettel verpassen wollen, weil er sich vorher kritisch über die politische Einstellung von meinem damals besten Freund geäußert hat. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie der Denkzettel aussieht, aber natürlich war klar, dass wir keinen Kaffee mit ihm trinken.
Sondern?
Wir sind hingegangen und wollten ihm halt zeigen, dass er sozusagen eine Grenze überschritten hat, dass er nicht in der Position ist, uns vorzuschreiben, wie wir in unserem Land zu denken, zu leben haben.
Peter Deutschmann war ein Einzelgänger, Hippie wurde er auch genannt. Sie haben ihn in seiner Wohnung überrumpelt und schwer verletzt liegen lassen. Er ist im Krankenhaus gestorben. Wann haben Sie davon erfahren?
Ich habe es beim Haftrichter erst erfahren. Als ich verhaftet worden bin, war er noch am Leben. Und der erste Gedanke war, dass ich jetzt ins Gefängnis muss. Also rein egoistisch. Halt nicht irgendwie, was habe ich jetzt diesem armen Menschen angetan, sondern jetzt ist mein Leben erstmal gelaufen. Jetzt gehe ich ins Gefängnis.
Ihre Tat ist jetzt 13 Jahre her. Mittlerweile wollen Sie Pastor werden. Sie werden auch oft als Redner zu Veranstaltungen gegen rechts eingeladen. Da sagen viele, ausgerechnet der. Warum schweigen Sie nicht einfach?
Also ich sage ja niemandem, ich möchte jetzt unbedingt bei euch was erzählen, sondern es ist immer das öffentliche Interesse an mir. Das sind ja auch immer kritische Fragen. Es ist ja nicht so, dass einfach nur Lobeshymnen auf mich gehalten werden und schon gar nicht auf die Sachen, die ich falsch gemacht habe. Und das ist schon auch immer wieder ein Stück weit, dass ich von Sachen erzählen muss, die mir unangenehm sind, die ich rein menschlich auch lieber verschweigen würde. Aber ich sehe es auch als einen Auftrag, zu meiner Schuld zu stehen. Wenn man Schuld nicht thematisiert, dann ist auch Vergebung ein toter Begriff.
Sie waren, Herr Kneifel, 5 Jahre im Jugendgefängnis, sicherlich eine harte Zeit. Hat Sie das Gefängnis geläutert?
Also Läuterung passiert nicht durchs Gefängnis. Also man braucht sich nur die Statistiken anzugucken. Wer im geschlossenen Jugendstrafvollzug sitzt, der wird zu 80% rückfällig. Das ganze System ist nicht darauf ausgerichtet, Leute zu bessern.
Sie haben trotz aller schlechten Prognosen eine 180-Grad-Wendung geschafft. Wie geht das? Haben Sie Ihr braunes Gedankengut einfach über Bord geschmissen?
Nein, das habe ich nicht einfach über Bord geschmissen. Es waren eigentlich verschiedene Sachen, die dazu beigetragen haben. Zum einen habe ich im Gefängnis zum ersten Mal intensiven Kontakt mit Ausländern haben müssen. Die erste Vollzugsgruppe, auf die ich gekommen bin, da war ich der einzige deutschstämmige. Und da habe ich überhaupt keine andere Möglichkeit gehabt, als intensiven Kontakt mit Ausländern zu haben. Und habe bei diesem Kontakt einfach festgestellt, das sind auch Menschen, die ihre Schwächen haben natürlich, wie jeder andere auch, die aber auch ihre Stärken haben und mit denen es auch unter diesen widrigen Umständen auf irgendwie ein Stück weit auch schon auf eine gute Art und Weise möglich ist, Leben zu teilen, mit der Zeit sogar da wirkliche Freundschaften zu haben. Dann auch sehr ernüchternd zu erleben, dass eigentlich so das, was mir vorher auch in der rechten Szene so wichtig war, was ja vor allem so diese Kameradschaft war, dieser Zusammenhalt, füreinander da sein, das habe ich im Gefängnis in der rechten Szene ganz anders wahrgenommen. Von daher war es erstmal so diese soziale Schiene. Manche weltanschaulichen Sachen sind erstmal schon noch ein Stück weit geblieben und deswegen war ich jetzt nicht gleich Demokrat oder so. Das hat noch eine Weile gedauert und vieles ist dann auch erst dadurch passiert, dass ich Christ geworden bin im Gefängnis, da ich natürlich nochmal ein komplett anderes Menschenbild auch angenommen habe und Menschen halt nicht mehr irgendwie so unterschiedlichen Wertigkeiten sehen konnte. Ne?
Hat Religion für Sie denn vor der Zeit im Gefängnis eine Rolle gespielt?
Ich hatte immer Ziel im Leben, was zu erreichen und ich habe mich auch da immer auch mit der Sinnfrage im Leben beschäftigt und ich habe gewusst, dass mein Leben Werte braucht, die mein Leben irgendwie prägen und habe mir auch gewünscht, dass es positive Werte sind. Ich habe natürlich so mit der Religion immer wieder gemerkt, es passt nicht zusammen, so wie ich leben muss. Und das, was Gott von Menschen fordert, das passt einfach nicht zusammen. Das kann ich nicht leisten.
Aber Sie kannten den christlichen Glauben vorher schon aus Ihrer Familie oder so?
Also in der Theorie war mir der christliche Glaube bekannt. Der war aber sehr unattraktiv für mich. Also in den weiten Teilen war er für mich auch einfach nur das Wahren von irgendwelchen toten Traditionen, die mit meinem Leben nichts zu tun hatten, die mir nichts geben konnten. Ich habe Gott erst im Gefängnis kennengelernt und so diesen Aspekt, eine Beziehung mit Gott zu führen, dass das eigentlich den Glauben ausmacht, das habe ich erst dort entdeckt und zu schätzen gelernt.
Man könnte jetzt sagen, klar, nach der Vorgeschichte war Gott wirklich sein letzter Strohhalm.
Natürlich war es ein Stück weit der letzte Strohhalm, an den ich mich geklammert habe, aber wir lesen es auch im Neuen Testament immer wieder, dass Jesus gerade zu den Menschen geht, die am Rand der Gesellschaft sind, denen sonst kein anderer eine neue Chance gibt und so habe ich es auch im Gefängnis erfahren. Ich bin im Prinzip festgelegt worden auf das, was ich getan habe. Habe dort überhaupt kein Vertrauen mehr entgegengebracht bekommen. Ich habe weiterhin auch Fehler gemacht. Ich war dann halt irgendwann in der Situation, wo es im Prinzip auf eine Knastkarriere rausgelaufen ist.
Wenn ich es richtig weiß, dann war es nach einem Gefängnisgottesdienst, dass Sie allein in Ihrer Zelle entschieden haben, ich will mit Gottes Hilfe ein neues Leben anfangen. Was haben Sie da gemacht?
Ich bin einfach in meiner Zelle auf die Knie gegangen, war aber irgendwie in meinem Geist, in meiner Fantasie, quasi auf Golgatha vor dem Kreuz Jesu. Und also theoretisch wusste ich das ja alles, ne? Dass ich quasi meine Schuld zu diesem Kreuz bringen kann, ich dort Vergebung finden kann, wenn ich darum bitte. Und das habe ich gemacht. Also habe meine Sünden bekannt, meine Schuld bekannt, hat Jesus darum gebeten, das mit ans Kreuz zu nehmen, mir die Vergebung zu schenken und auch in mein Leben zu kommen und die Herrschaft in meinem Leben zu übernehmen und das, was so festgefahren war damals, wieder zu lösen und irgendwie zu was Gutem zu führen.
Haben Sie davon auch was gespürt in diesem Moment?
In diesem Moment war es wirklich eine ganzheitliche Erfahrung. Also ich habe die Worte gesprochen, aber ich habe es auch spüren können. Also als ich um Vergebung meiner Schuld gebeten habe, habe ich wirklich erfahren, dass mir eine riesengroße Last genommen worden ist und ich im Prinzip aufatmen konnte. Und ich habe eigentlich erst in diesem Moment wirklich gemerkt, wie schwer diese Last war.
Und dann?
Ich habe einfach wirklich tiefen Frieden spüren können. Gefühl, was ich vorher eigentlich nicht kannte, aber ich wusste, dass es Frieden ist, als ich es dann gespürt habe. Und das war eine so intensive Gotteserfahrung, dass ich hinterher nie wieder sagen konnte, ich weiß nicht, ob es Gott gibt.
Sie waren aber weiterhin im Knast, unter lauter anderen Häftlingen. Haben die ihre Veränderung wahrgenommen?
Ja, die haben mich anders wahrgenommen. Diese Freude, die ich geschenkt bekommen habe, die habe ich irgendwie auch ausgestrahlt. Und sonst war ich halt ein typischer harter Junge, ne? Also immer irgendwie Stärke und Coolness ausgestrahlt. Man lächelt da nicht, wenn man im Gefängnis ist. Ich bin irgendwie morgens mit einem Lächeln zur Arbeit gegangen und da haben sie natürlich auch gefragt, wie kommt das denn jetzt? Was ist los?
Redet man denn unter Häftlingen über Glauben und Schuld und solche Dinge?
Die meisten Leute stellen sich die Fragen nach Schuld und vor allem auch die Frage, wie kann ich ein anderes Leben anfangen. Also eigentlich jeder im Gefängnis ist, der wünscht sich ein anderes Leben, sonst würde er auch nicht vorher schon Grenzen überschreiten, Gesetze übertreten, irgendwie weil er mit seinem damaligen Zustand halt unzufrieden war, das versucht hat und dann aber irgendwie auch gescheitert ist. Man kann mit den meisten Insassen sehr gute Gespräche über Religion, über Glauben führen und von daher war das jetzt auch nicht irgendwie vollkommen fremd für diese so Sachen, die ich erzählt habe.
Gott um Vergebung zu bitten, das ist nicht so schwer. Bei Peter Deutschmann schien es lange so, als ob er gar keine Angehörigen oder Freunde mehr hätte, bei denen sie sich entschuldigen müssten. Bis sie letztes Jahr dann erfahren haben, es gibt doch eine Tochter.
Ja, das war für mich dann natürlich auch ein Schock, weil ich habe mich ja mit der Geschichte irgendwie arrangiert. Ich habe meine Art gefunden, damit umzugehen und habe auch gedacht, ich habe dafür auch Verantwortung genommen, ich habe meine Strafe verbüßt. Dann war natürlich schon so, dass ich halt erfahren habe, dass es eine Tochter gibt und wo für mich auch klar war, dass ich da auch dazu stehen muss, einfach was ich gemacht habe und dass ich auch ihr damit Verlust zugefügt habe. Ja, ich habe versucht, ihr das rüberzubringen und hoffe, dass sie mir irgendwann vergeben kann, aber das liegt nicht in meiner Hand.
Sie hatten vorhin schon mal gesagt, Ihre innere Veränderung hat seine Zeit gebraucht. Es war keine Therapie oder ein bestimmter Moment, in dem Sie Ihre Skinhead-Vergangenheit und auch dieses Denken abgestreift hätten. Es war ein Prozess. Wann waren Sie denn so weit, dass Sie gesagt haben, Demokratie finde ich gut?
Demokrat bin ich dann eigentlich erst nach meiner Entlassung geworden, wo auch der Glaube eine große Rolle gespielt hat. Ich bin in eine Freikirche gekommen, in eine Baptistengemeinde, wo ich zum ersten Mal eigentlich so Demokratie auf eine sehr positive Art und Weise wahrgenommen habe, weil da eigentlich alle Entscheidungen demokratisch getroffen werden, wo es darum geht, andere Menschen mitzunehmen, zu überzeugen und gemeinsam irgendwie so das Beste zu erreichen. Das ist manchmal ein mühsamer Prozess, aber ein guter.
Diese Kirchengemeinde hat Sie offensichtlich stark beeindruckt. Mittlerweile haben Sie sogar Theologie studiert. Was, Herr Kneifel, war damals in dieser Gemeinde so prägend für Sie?
Die Menschen nehmen mich an. Das war für mich wahnsinnig wichtig, weil ich die Erfahrung in meinem Leben nicht oft machen konnte. Aber nicht einfach nur, jetzt kommt dieser entlassene Häftling, um den wir uns kümmern müssen, sondern dass ich von Anfang an auch als jemand gesehen worden bin, der Gaben hat, der was weitergeben kann. Und das verändert auch Leben, wenn Menschen entdecken, sie sind wichtige, Leben ist nicht sinnlos. Und das ist mir auch wichtig, das weiterzugeben.
Das heißt, als Pastor, kriegt man da überhaupt eine Stelle mit Ihrer Vorgeschichte?
Ja, ich möchte Pastor werden und ich bin auch sehr sicher, dass ich Pastor werde. Es ist mit Sicherheit so, nicht jede Gemeinde wird mich anstellen, aber das sind dann, glaube ich, auch die Gemeinden, wo ich auch nicht wirklich glücklich werden würde.
Was macht Sie so sicher?
Also ich habe jetzt eine Geschichte, wo die meisten Menschen überhaupt nicht so extreme Lebenserfahrungen machen. Und trotzdem passiert es mir so, wenn ich meine Geschichte erzähle, dass Menschen auch in ganz anderen Lebenssituationen Hoffnung schöpfen und merken, dass Veränderung möglich ist, dass die Hoffnung auch in etwas begründet ist, was nicht nur in dieser Welt zu suchen ist. Und das finde ich einfach faszinierend, dass ich halt auch merke, wie Gott so das, was in meinem Leben einfach auch kaputt war oder vielleicht manchmal auch ein Stück weit noch kaputt ist, das einfach benutzt, um was Gutes daraus entstehen zu lassen.
Sie werden mittlerweile häufig als Redner in Schulen oder zu Konfirmandengruppen eingeladen, damit Sie den Jugendlichen klar machen, dass man gegen Rechts sein sollte?
Verbote sind für mich nicht das sinnvollste pädagogische Mittel. Also mir hat man immer gesagt in meinem Leben, als ich als junger Mensch war, was ich alles nicht machen darf und was alles falsch ist, was ich mache. Es gab aber nur sehr wenige Menschen, die mir irgendwie gesagt haben, was richtig ist. Und das ist für mich nochmal so dieser Punkt, wo ich auch denke, wenn es manchmal die Lehrer den Schülern auch nicht sagen oder die Pfarrer ihnen nicht sagen, dann möchte ich zumindest ein Stück weit auch sagen, also natürlich bin ich dagegen, aber ich bin dagegen, weil ich für einen besseren Umgang miteinander bin und weil ich dafür bin, dass wir uns gegenseitig als Menschen annehmen, dass wir gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten, dass wir füreinander da sind, dass wir uns um Menschen kümmern, um positive Potenziale in Menschen sehen.
In solchen Veranstaltungen sitzen oft auch Eltern, die Angst davor haben, dass ihre Kinder ins rechte Milieu abdriften und die sich von ihnen gute Ratschläge erhoffen. Können Sie da überhaupt helfen?
Wenn ich irgendwo in einer Veranstaltung bin, habe ich ein paar Minuten, um Leute zu erreichen. Gesellschaftliche Probleme lassen sich nicht in ein paar Minuten lösen und familiäre Probleme lassen sich nicht in ein paar Minuten lösen. Da kann ich Anstöße geben. Ich hoffe auch, dass es ab und zu gelingt. Aber ganz viele Sachen sind einfach auch Arbeit, kosten Mühe, kosten Energie. Und dazu muss sich dann jeder Mensch auch irgendwie einlassen. Das ist oft nicht damit getan, dass sie Söhne sich beispielsweise die Haare wieder länger wachsen lassen oder sowas. Das ist nicht das eigentliche Problem.
Vor kurzem ist ein Buch erschienen, in dem Sie Ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben haben. Skinhead, Gewalttäter, Pastor, meine drei Leben. Was ist Ihre Botschaft?
Es ist für mich sehr wichtig, dass die ganze Gesellschaft Leuten eine zweite Chance gibt. Sie nicht auf das festlegt, was sie einmal gemacht haben, worunter sie selber ja auch sowieso schon leiden. Und für mich ist auch wichtig, dass Menschen, die sich irgendwo in einer festgefahrenen Situation sehen, dass sie da rauskommen können. Dass egal wie verfahren die Lebenssituation ist. Ich glaube, dass dieses Angebot, was Gott mir damals gemacht hat, dass Gott das auch vielen anderen Menschen machen möchte. Und dass es sich lohnt, dieses Angebot Gottes anzunehmen.
Sie schreiben in Ihrem Buch sehr ehrlich und persönlich. Dafür werden Sie sicher nicht nur Lob, sondern auch viel Kritik, vielleicht auch Drohungen bekommen. Warum machen Sie das trotzdem?
Mir ist es wichtig, jetzt diesen Weg zu gehen und anderen Leuten was Positives weiterzugeben. Und dafür erlebe ich ab und zu Anfeindungen, jetzt auch nicht nur von rechter Seite, sondern von allen möglichen Leuten. Das ist, glaube ich, immer der Preis, den man zahlen muss, wenn man sich positioniert. Aber das ist ein Preis, der es mir auch wert ist.
Vielen Dank, Johannes Kneifel, für dieses Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch.
Das war das Radio M im Gespräch, heute mit Besuch von Johannes Kneifel. Wenn Sie mehr über ihn wissen wollen oder über sein Buch, dann klicken Sie einfach auf radio-m.de. Dort finden Sie weitere Informationen. Ich bin Kerstin Mühlmann, ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal Radio M im Gespräch. Bis dann.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.